This is Rock and Roll Radio.
Spreeblick Podcast Nummer 132. Heute ist der 26. April. Und dieser Podcast wurde im Freien aufgenommen. Also nicht wundern, wenn im Hintergrund die Müllmänner
ihre Arbeit verrichten. Hallo, hier ist Tanja Kreitschmann.
Hallo, hier ist Johnny Häusler. Guten Tag. Jetzt sehe ich zum ersten Mal, wie man Kaugummiautomaten leert. Hier ist gerade jemand, der ganze Automat wird aus der Umrahmung genommen. Mann, der sitzt an der Quelle. Der hat einen Lieferwagen voll mit Kaugummis.
Ich habe gedacht, die Dinger hätten eine Halbwertszeit von 2,5 Jahren und würden eigentlich nie geleert. Ich sehe überhaupt niemanden, der die jemals benutzt, außer meinen eigenen Kindern.
Aber auch nicht wirklich, oder?
Auch nicht wirklich, nee. Aber tatsächlich offensichtlich, da kommt die Müllabfuhr. Ah. Souverän, das
super.
Vario-Press.
Direkt neben uns. Ach. Berliner Straßencafés sind doch super. Ich glaube, wir müssen jetzt noch vertagen, weil wenn wir jetzt hier loslegen, wir melden uns gleich wieder.
Tschüssi.
So, jetzt können wir es ja nochmal probieren. Wir sind zwar noch da, aber ein Stück weiter. Nicht hinter den Schwenkarm treten.
Ich habe mir inzwischen meine Sonnenbrille aufgesetzt, um mich vor der hoffentlich einzigen Strahlung, vor der hoffentlich momentan einzig existierenden Strahlung, nämlich der Sonnenstrahlung, zu schützen. Andere Strahlung ängstigt mich momentan nicht. Anders war das vor 20 Jahren.
Da war ich 21, du warst 14. Was wirft denn das für ein Licht auf mich, als ob ich mich für jüngere Frauen interessiere? Das ist ja Quatsch.
Nee, ich war 19.
Als die Meldung aus einer Gegend kam, von der man bis dahin überhaupt noch nichts gehört hatte, nämlich Tschernobyl, haben wir anfangs gesagt, das heißt aber Tschernobyl, ne?
Tschernobyl, ja, das wird immer unterschiedlich ausgesprochen, aber das war ja auch nicht der Punkt. Das traf damals genau, kann ich mich erinnern, eigentlich zur rechten Zeit an, weil diese ganzen AKW-Nähaufkleber, die dekorierten sowieso sowohl mein Fahrrad als auch mein Jackenrevers als auch meine Federtasche und waren allgegenwärtig. Wir waren schreckliche und furchtbare Hippies auf dem Lande. Aber diese Meldung bestätigte im Grunde genommen all die Befürchtungen und Ängste, die wir hatten und die von Lehrern und Eltern verlacht wurden. Mhm. Und ich erinnere mich, dass großes Schweigen auf dem Schulhof herrschte, weil man nicht so wusste, was das jetzt bedeutet. Es gab Meldungen vom Rektor dann durch die Lautsprecheranlage, man sollte, es hat geregnet, man sollte die Pfützen meiden, man sollte den Regen meiden, man sollte vielleicht auch besser nicht auf den Schulhof gehen, aber genaueres wusste man auch nicht.
Es gab tatsächlich so Hinweise, ne, dass man, ich meine, auch ein bisschen albern, dass man für mehrere Tage möglichst drin bleiben soll.
Mhm.
Und dann später wurde das natürlich zu anderen Meldungen, dass man bestimmte Lebensmittel meiden soll. Ich weiß, dass man da auch wirklich schwerstens drauf geachtet hat dann. Wo kommt das eigentlich her, was ich da esse? Und das Schwierige war, dass die Informationspolitik halt ganz schlecht war. Das heißt, man wusste eigentlich nichts. Man wusste, da ist ein Unfall passiert. Aber was das jetzt genau für Strahlung bedeutete und so, konnte man eigentlich nicht erfahren, oder?
Nee, konnte man nicht erfahren. Ich glaube, da war auch niemand so wirklich drauf vorbereitet. Und ich weiß bis heute nicht, was da tatsächlich alles runtergekommen und runtergeregnet ist auf uns. Aber es hätte wahrscheinlich auch wenig Sinn gehabt, zu sagen, ihr müsst jetzt alle zu Hause bleiben, denn das wäre einfach nicht praktikabel gewesen.
Ja, und vor allen Dingen, wie lange? Also ich meine, sowas, das verschwindet ja nicht mal eben in 2 Wochen.
Genau.
Also ich bin ganz sicher, dass das vorhanden ist, auch hier bei uns natürlich, weil das ist ja nicht so weit weg. Und dass diese Strahlung wahrscheinlich auch Langzeitschäden hat, die man vielleicht gar nicht direkt in Zusammenhang bringen kann. Aber wer weiß das schon? Ich schätze, da können nicht mal die Experten genaueres zu sagen. Aber ich kann mich da auch sehr genau dran erinnern. Und wenn man jetzt mal so zurückblickt, die letzten 20 Jahre haben eigentlich, finde ich, 2 große Beispiele dafür gebracht, dass die möglichen Gefahren von Atomkraftwerken, für die man immer belächelt worden ist, wenn man das als Jugendlicher gesagt hat. Also es gab ja zum Beispiel auch dieses Bild, was ist eigentlich, wenn da ein Flugzeug rauffällt auf so ein Atomkraftwerk, wo dann immer so Flugzeug auf Atomkraftwerke.
Sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn man die quadratmetermäßige Oberfläche der Erde sieht und dann im Vergleich dazu die Quadratmeterfläche, die AKWs insgesamt einnehmen, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da ein Flugzeug runterfällt, exakt darauf. Man hatte natürlich nicht bedacht, dass es auch ein Ziel sein könnte für ein Flugzeug.
Ja, ist dann in etwa so unwahrscheinlich, wie dass zwei Flugzeuge ins World Trade Center rasen. Und das zurückblickend ist schon ein komisches Gefühl. Und dass Unfälle natürlich passieren können, also sei es durch menschliches Versagen oder durch schlechte Qualität. Mal ganz abgesehen von der Diskussion um den Atommüll. Wusste er eigentlich?
Der ist, glaube ich, sehr, sehr sicher aufbewahrt in irgendwelchen Endlagerstätten, bei denen man auch nicht genau weiß, natürlich, wie sicher die sind, aber...
Ja, ist auch ein beruhigendes Gefühl. 20 Jahre nach Tschernobyl, wenn ihr Lust habt, könnt ihr in den Kommentaren mal, wenn ihr alt genug dafür seid, könnt ihr in den Kommentaren mal aufschreiben oder natürlich auch anrufen und uns erzählen, wie ihr das erlebt hat. Und es ist immer schwierig von einem ernsten Thema, deswegen meide ich in den Podcasts, muss ich zugeben, ernste Themen. Es ist dann immer schwierig, aus Musikrätsel zu kommen. Naja, auf der anderen Seite muss man sich vielleicht darüber gar nicht so den Kopf zerbrechen, weil das die Welt nicht nur aus schlechten Meldungen und furchtbaren Dingen besteht. Das weiß ja auch jeder. Und es muss halt beides unbedingt sein, weil man ohne das andere ja gar nicht erkennen kann. Deswegen kommen wir jetzt zum schönen Teil, nämlich dem Musikrätsel, was ganz, ganz viele Leute erkannt haben, aber auch ganz, ganz viele nicht. Das Lustige ist immer, dass wenn Leute meinen, es ist zu einfach, dann meinen sie das ja nur, weil sie es erkannt haben.
Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht gehört.
Ach, na danke. So, so.
Was war's denn?
Das hier war's. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle with the good people we meet? Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello. Dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Hey, little sister. Das sind nämlich die Fugees mit ihrer Version des Bob Marley-Klassikers No Woman, No Cry. Das wussten, wie gesagt, sehr viele. Einige haben auch gesagt, vielleicht ist es auch Bob Marley. Das lassen wir natürlich trotzdem gelten. Also wer an diesem kurzen Gitarrengeplänkel wirklich erkennen konnte, dieses Stück, da bin ich doch immer schwer beeindruckt von. Frag mich immer, ob ich das erkennen würde. Ich kann es so blöd testen, weil ich weiß ja, was es ist. Auch da kann man eine zeitliche Rückblende machen, denn als man das Stück das erste Mal mit seinen rudimentären Englischkenntnissen gehört hat, hat man natürlich sofort gedacht, keine Weiber, keine Schrei. Aber darum geht es natürlich in diesem Lied überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man Bob Marley jetzt wirklich als emanzipatorischen Vorkämpfer, als Feministen gar bezeichnen könnte. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Ich glaube überhaupt nicht.
Aber es ist halt ein tröstendes Lied. No Woman, No Cry heißt es. Ist halt übersetzt so, nee, Frau, nicht weinen. So, ja.
Wein mal nicht.
Wein mal nicht.
Wird schon wieder.
Wird schon wieder, Kopf hoch. Aber Bob Marleys Song ist natürlich ganz, ganz, ganz groß nach wie vor. Und auch diese Version von den Fugees, die ja nicht so anders ist, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Im Gegensatz zu der gab es nicht von, es gab noch so eine Disco-Version.
Nee, du meinst aber nicht Boney M.
Doch. War das nicht nur
Ach doch,
noch?
Natürlich.
Ja, ich glaube, und das war, glaube ich, das war... Mein erstes, No Woman, No Cry.
Echt? Mhm. Ach, die war aber auch schick. Boney M. war schon okay.
Boney M. waren sowieso so, Sunny von Boney M. war auch toll, war auch, dass ich...
Aber
bei den Originalen, das hat man ja sowieso dann immer viel, viel später erst erfahren. Das ist, was du, wie du es neulich geschrieben hast mit Johnny Cash. Man kennt manchmal die Originale natürlich nicht, weil dann die Remakes plötzlich viel berühmter sind.
Naja, und das ist auch eine Generationsfrage.
Absolut.
Generationsfrage. Also warum muss ich im Alter von 8 das Original von No Woman No Cry gekannt haben,
oder als von Sunny.
Oder von Sunny. Wobei natürlich Sunny, ich glaube, in der Liste der 10 besten Songs der Welt würde Sunny bei mir auftauchen.
Bei mir auch. Und es gibt, ich glaube, eine Doppel-Compilation auf CD mit 84 verschiedenen Versionen von Sunny, bei der ich mir überlegt habe, ob ich mir die jetzt kaufe, dann habe ich es doch gelassen. Aber irgendwie würde es mich doch interessieren. Tolles Lied, kann man auch in 84 Versionen wahrscheinlich am Stück ertragen. Danach ist dann vielleicht auch gut und man ist kuriert, aber ja, auch.
Ja. Blöd aber, dass wir Sunny ja gar nicht Musikrezension hat.
Kannst du doch jetzt machen. Ah, nee, blöd.
Ist ja auch blöd. Dann weiß es ja jeder. Von wem ist das hier? Sunny? Nein.
Ja, aber welche Sunny-Version ist das? Von wem ist
die? Das wäre natürlich schwierig. Aber ich habe gar nicht so viele. Ich glaube, ich habe nur 3 oder so. Na, das wollte ich gerade sagen.
Sei es drum.
Ja, sei es drum ist viel schöner. Ich wollte gerade fast, und ich konnte mir noch rechtzeitig auf die Zunge beißen, hätte ich Anyway gesagt. Und das ist ganz fies. Das darf man nicht machen. Überhaupt stelle ich bei mir eine steigende Abneigung gegen Anglizismen fest. Und das ist so ein bisschen doof, weil ich es früher mal albern fand, wenn die Leute gesagt haben, gibt es ja kein deutsches Wort für oder so. Und gerade so in der Internetkultur ist Englisch natürlich selbstverständlich. Und da finde ich es auch sinnvoll in vielen Bereichen. Aber ich glaube, wenn man so eine Weile mit Marketinggeschwätz zu tun hatte, dann entwickelt man da eine richtige...
Das hast du doch überall. Das hast du ja sogar auf dem Bio-Joghurt hast du irgendwelche...
Bio.
Ich glaube, das liegt einfach an deinem zwanghaften Wunsch und deinem zwanghaften Streben danach, möglichst individualistisch durch die Welt zu schlendern. Und wenn alle immer meinen, sie müssten Englisch reden, dann musst du das natürlich gerade nicht. Und ich auch nicht.
Zwanghaft, ja? Zwanghaft.
So, also ich finde es nicht pathologisch.
Dann kann ich ja froh sein. Hier ist das neue, hier kommt ein zwanghaft pathologisches Musikrätsel. Und wer irgendeine Ahnung hat, von wem das stammen könnte und wie das Stück heißt, der schickt bitte eine Mail an podcast@spreeblick.com und beteiligt sich an diesem bunten Strauß, an diesem frohlockenden Reigen.
Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wie wird er diesen Satz zu Ende bringen?
An diesem Potpourri der guten Laune, wenn es wieder heißt Name That Tune. Das siehst du, so zwanghaft bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich selten.
Okay.
Oh, nee, okay, mit Doppel-E. Muss man sagen. Eigentlich ganz selten zwanghaft. Wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss.
Tschüss. I live by the river.